Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen: Fastenbotschaft des Papstes, Armut Christi ist der größte Reichtum. Schweizer Katholiken sind grundsätzlich offen für Religion und Glaube, doch auch sehr kritisch gegenüber der Kirchenlehre. Und die Königin besucht den Papst am 3. April. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Gott offenbart sich durch die Schwäche und Armut, weil er die Menschen über alles liebt. Das betont der Papst in seiner diesjährigen Fastenbotschaft, die an diesem Dienstag vorgestellt wurde. Ausgehend vom 2. Korintherbrief erläutert der Papst, dass Gott arm wurde, um uns durch seine Armut reich zu machen. Doch es gehe nicht um Wortspielerei oder einen effekthascherischen Ausdruck, so der Papst.
Der Zweck des Armwerdens Jesu bringt die Logik Gottes auf den Punkt, so der Papst in seiner Fastenbotschaft. Es gehe um die Logik der Liebe, weil Gott mitten unter die Menschen gekommen sei, die Vergebung brauchen, mitten unter uns Sünder und um die Last unserer Sünden auf sich zu nehmen, so der Papst wörtlich. Deshalb sei die Armut Christi der größte Reichtum für die Menschheit. Franziskus zitiert den katholischen Sprachphilosophen Léon Blois, der sagte, dass es nur eine einzige wahre Traurigkeit geben kann, nämlich kein Heiliger zu sein. Der Papst fügt an, dass es nur ein einziges wahres Elend gibt, nicht als Kinder Gottes und als Brüder und Schwestern Christi zu leben. Auch wenn die heutige Menschheit materiell gesehen reicher ist als früher, so gilt auch heute noch, dass Gott die Menschen und die Welt nur durch die Armut Christi retten könnte, so Papst Franziskus. Der Reichtum Gottes könne ausschließlich durch unsere persönliche und gemeinschaftliche, vom Geist Christi beseelte Armut vermittelt werden. Der Papst unterscheidet auch klar zwischen Not und Armut. Es gebe hierbei drei Arten von Not. Die materielle Not sei das, was man gemeinhin als Armut bezeichne. Die moralische Not sei die Sklaverei durch Laster und Sünden, wie Drogenabhängigkeit und dergleichen. Die dritte Art von Not ist die spirituelle Not, also die Ablehnung der Gottesliebe. Das Evangelium sei das wahre Gegenmittel gegen diese Not. Deshalb ruft Papst Franziskus die Gläubigen auf, in der Fastenzeit sich nach Christus zu richten und sich zu fragen, worauf wir verzichten können, um durch unsere Armut anderen zu helfen und sie zu bereichern. Pater Bernd Hagenkort für Radio Vatikan.
Schweizer Katholiken sind grundsätzlich offen für Religion und Glaube, doch auch sehr kritisch gegenüber der Kirchenlehre zu Familie und Sexualität. Das geht aus der Umfrage zur Familienpastoral hervor, die dem Vatikan für die nächste Synode zugestellt wird. Marion Sendker berichtet.
An diesem Dienstag stellte die Schweizer Bischofskonferenz ihre ersten Ergebnisse in Bern vor. Fast 24.000 Menschen haben sich an der Umfrage beteiligt, davon über 90% Katholiken. Der Basler Weihbischof Dennis Teurilat ist Mitglied im Präsidium der Bischofskonferenz. Er erläutert gegenüber Radio Vatikan, wie die Schweizer Bischöfe die Ergebnisse aufgenommen haben.
Ich denke, dass die Bischöfe der Schweiz mit den Antworten oder also dieser Umfrage einen wichtigen Auftrag zu tun haben. Das heißt, die Bischöfe sind eingeladen, die Brücke aufzubauen zwischen der Weltkirche, zwischen Rom, dem Vatikan und den Gläubigen unserer Bistümer.
Konkret hat die Umfrage gezeigt, dass die Mehrheit eine kirchliche Anerkennung von wiederverheirateten Geschiedenen wünscht. Dasselbe gelte auch für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare oder die Benutzung von Verhütungsmitteln. Keine Unterschiede gäbe es zwischen den verschiedenen Sprachregionen oder den Altersgruppen in der Schweiz. Das ist bemerkenswert, weil bei politischen Abstimmungen meist sehr unterschiedliche Meinungen in der Schweiz festzustellen sind, auch bei Katholiken.
Es geht nicht nur um eine Umfrage, die schon also für die Gläubigen der Bistümer, sondern auch für die Seelsorger, Seelsorgerinnen. Und ich muss ehrlich sagen, dass sie sich sehr involviert haben, damit sie auch ihren Gedanken äußern können. Also zum Beispiel, Sie sprechen von Barmherzigkeit und wenn Sie zum Beispiel Lebenssituationen treffen, die nicht also zum Beispiel konform mit der Lehre der Kirche sind, oder? Also Sie sagen, das wäre wunderbar, wenn die Kirche immer mehr barmherzig sein kann mit heiklen Lebenssituationen der Menschen.
Die Umfrage in der Schweiz hat nicht die Bischofskonferenz direkt, sondern in deren Auftrag das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut, SPI, durchgeführt. Dieses wird von der katholischen Kirche getragen. Auf Kritik stieß bei einigen aber, dass der Schweizer Fragebogen nicht exakt jenem aus dem Vatikan entsprach.
Übrigens zur Vatikanumfrage zum Thema Ehe und Familie. Diese Umfrage eröffnet nach Worten des Mainzer Kardinals Karl Lehmann eine Chance, die wir auf allen Ebenen ergreifen müssen. Die Antworten verpflichten uns dazu in einem hohen Maß, betont Kardinal Lehmann in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Beitrag für die Mainzer Bistumszeitung Glaube und Leben. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte die Auswertung der Umfrage in den deutschen Bistümern am Montag vorgestellt. Darin halten die Bischöfe eine große Differenz zwischen den Gläubigen und der offiziellen Lehre der Kirche fest, so wie in der Schweiz. Und aus Deutschland ist noch eine traurige Nachricht reingekommen. Hubert Luthe, früherer Bischof von Essen, ist tot. Er starb am Dienstagmorgen im Alter von 86 Jahren in einem Essener Krankenhaus, wie das Bistum auf seiner Homepage mitteilte. Luthe war von 1991 bis 2002 zweiter Bischof des 1958 gegründeten Ruhrbistums. Gottes Väterlichkeit stand an diesem Dienstag im Mittelpunkt der Predigt des Papstes in der Casa Santa Marta. Anne Preckel mit weiteren Einzelheiten.
Auch Gott weint um uns wie ein Vater um seine Kinder, führte Franziskus am Beispiel der beiden Väter David und Jairus aus, von denen in der Lesung des Tages die Rede war. König Davids Sohn Abschalom versuchte, seinen Vater zu stürzen. Als der rebellische Sohn umkam, war sein Vater untröstlich. Der Papst gab Davids Wehklage wieder.
Figlio mio Assalone.
Mein Sohn Abschalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Abschalom, mein Sohn. Das ist das Herz eines Vaters, der seinen Sohn niemals verleugnet. Er ist ein Bandit, er ist ein Feind, doch er ist mein Sohn. Und David verleugnet nicht die Vaterschaft, er weint. Zweimal weint David um einen Sohn. Dieses Mal und als sein Sohn, der aus dem Ehebruch entstand, zu sterben drohte. Auch dieses Mal hat David gefastet und Buße getan, um das Leben des Sohnes zu retten. Er war Vater.
Auch der zweite Vater, der Rabbi Jairus von Galiläa, war in großer Sorge um sein Kind, eine Tochter. Er flehte Jesus um Hilfe an, ohne sich darum zu kümmern, was andere sagen könnten. Mit Erfolg. Jesus nahm die Hand des bereits toten Mädchens. Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und das Kind erwachte. Für David und Jairus waren die Prioritäten ganz klar. Sie handelten als Väter. Papst Franziskus.
Für sie sind der Sohn und die Tochter das Wichtigste. Es gibt nichts anderes, das ist das einzig Wichtige. Das lässt uns an den Anfang des Glaubensbekenntnisses denken. Ich glaube an Gott, den Vater. Das lässt uns an die Väterlichkeit Gottes denken. Gott ist so, so ist er zu uns. Aber Gott weint doch nicht. Doch, natürlich. Erinnern wir uns an Jesus, als er beim Anblick Jerusalems weinte. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Fittiche nimmt. Gott weint. Jesus hat für uns alle geweint. Und dieses Weinen Jesu ist die Form der väterlichen Klage des Vaters, der alle bei sich haben will.
Proprio la figura del pianto del padre.
Die britische Königin Elisabeth besucht am 3. April den Papst im Vatikan. Sie wird von ihrem Ehemann Philipp von Edinburgh begleitet. Das bestätigte der vatikanische Pressesaal an diesem Dienstag. Der Besuch findet anlässlich einer Romreise der Königin statt, wie ein Sprecher von Buckingham Palace erläutert. Es wäre das erste Treffen von Königin Elisabeth mit Papst Franziskus. Die Queen hatte bereits Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Getroffen. Die Vatikanische Bibliothek will in Zusammenarbeit mit japanischen Institutionen die Christenverfolgung in Japan zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert untersuchen. Das kündigte der Präfekt der Apostolischen Bibliothek, Cesare Pasini, im Gespräch mit unserem Sender an. Stefanie Stahlhofen berichtet.
Im Vatikan liegen rund 10.000 Dokumente zu diesem Thema, die der italienische Salesianer-Missionar Mario Marega in den 1930er und 40er Jahren gesammelt hat. Die japanische Christenverfolgung begann 1612 unter der Herrschaft der sogenannten Shoguns als Vertreter des Kaisers. Christen wurden als Verbrecher gebrandmarkt. Cesare Pasini.
Wir haben Dokumente, die das Todesurteil für Christen aussprechen. Im anderen finden wir Beweise dafür, dass die Behörden versuchen, die Christen zu bekehren. Die übliche Methode bestand darin, sakrale Bilder oder gar das Kruzifix mit den Füßen zu treten. Das alles ist dokumentiert.
Die Dokumente des Bestandes Marega sind überwiegend behördlicher Herkunft. Pasidi freut sich darüber, dass die japanischen Institutionen die Aufarbeitung des Materials sehr unterstützen, obwohl viele Dokumente das Land nicht im besten Licht erscheinen lassen.
Wir hatten einige Kontakte mit japanischen Institutionen geknüpft und gemerkt, dass von ihrer Seite ein sehr großes Interesse besteht. Deshalb ist nun diese Zusammenarbeit entstanden. Es geht darum, gemeinsam die Geschichte besser kennenzulernen.
Als Voraussetzung sollen die Dokumente des Bestands Marega digitalisiert werden, erklärt der Präfekt der Vatikanischen Bibliothek.
Aber nicht nur das, es geht auch darum, Ordnung zu schaffen und die Originaldokumente zu sichern. Diese Texte befinden sich noch in den Originalbehältern. Diese waren in den staatlichen Ämtern Japans aufbewahrt, die sich im Süden der Insel befinden. Die Digitalisierung und Konservierung gehen also Hand in Hand und sollen gleichzeitig durchgeführt werden.
Das Projekt kann sich des Interesses von Papst Franziskus gewiss sein. Jorge Mario Bergoglio wäre in seiner Anfangszeit bei den Jesuiten gerne als Missionar nach Japan entsandt worden. Er hat mehrmals auf Episoden aus der Zeit der japanischen Christenverfolgung verwiesen.
Und ein Blick in die Weltkirche. Die Elfenbeinküste stand in jüngerer Vergangenheit vorwiegend wegen Krieg und Konflikten in den Schlagzeilen. Für einmal gibt es aber positive Nachrichten aus dem Land. Gudrun Seiler mit weiteren Einzelheiten.
Die ehemalige französische Kolonie hat bereits zum zweiten Mal in Folge ein Wirtschaftswachstum von rund 9% zu verzeichnen und die Prognosen sind weiterhin gut. Die Elfenbeinküste ist zum größten Kakaoproduzenten der Welt geworden. Auch die Bevölkerung profitiert von diesem Wachstum, sagt gegenüber Radio Vatikan der italienische Missionar Flavio Zanetti. Er ist Pfarrer in Morofe, ein Quartier im Süden der Hauptstadt Yamoussoukro.
In der Tat merken auch wir, dass sehr viel Geld fließt. Es gibt immer mehr internationale Flüge und viele ausländische Investoren besuchen das Land. Es gibt hier viel aufzubauen. Im Allgemeinen werden derzeit sehr viele neue Häuser gebaut. Das führt auch dazu, dass Arbeiter gesucht sind, sei dies im Baugewerbe oder auch auf den Plantagen.
Dennoch dürfe man nicht die Wunden des Bürgerkriegs vergessen, so Zanetti. Zwischen 2010 und 2011 kamen über 3000 Menschen bei den Gefechten zwischen Anhängern des Ex-Präsidenten Laurent Gbagbo und seinem Rivalen Alassane Ouattara ums Leben.
Die Krise begann schon 2002, doch mittlerweile hat sich die Lage komplett verändert. Die Menschen hier möchten all die schrecklichen Ereignisse vergessen. Das ist natürlich nicht einfach. Es gibt immer noch sehr viele, die nach Rache dürsten. Und viele Menschen sind nach wie vor verschwunden. Zum Glück gibt es eine Dialogkommission, die für die Versöhnung hin arbeitet. Denn neben einem Wirtschaftswachstum ist unbedingt auch Aufarbeitung der Vergangenheit wichtig.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.